Der nächste Klimaschock steht möglicherweise direkt vor der Tür. Ja, ein Super-El Niño trifft auf einen bereits überhitzten Planeten und plötzlich eskaliert das, was wir seit Jahren verdrängen. Ja, wir wissen längst, was passiert. Wir kennen die Ursachen und trotzdem handeln wir nicht. Ja, also die Frage ist gar nicht, kommt die Klimakrise, sondern warum lassen wir sie sehenden Auges eskalieren? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Thema, das einem im Magen brummelt und rumort und nicht immer schön ist, aber wir müssen darüber reden und wir haben dafür jemanden eingeladen und ich bin wirklich super, super glücklich, dass er bei uns ist, dass er zugesagt hat. Und zwar ist das Özten Terli. Hi Özten.
Hi Robin, danke für die Einladung. Echt cool.
Özten ist einer der bekanntesten deutschen Wettermoderatoren, die den Klimawandel zum Glück auch aktiv thematisieren. Ja? Er spricht also in seinen Wetterpräsentationen auch häufig den Klimawandel und dessen Folgen an und ist auch Gründungsmitglied im Think Tank Climate Without Borders. Ja, und für sein Engagement bekommt er nicht nur, also von uns auf jeden Fall, einen großen Applaus, aber wird er auch angefeindet. In einem Tagesspiegel-Interview erklärt er auch, dass unsachliche Kritik den Kampf gegen den Klimawandel bremse. Ja, das bekommen wir hier auch mit. Der Mann hat auch schon Auszeichnungen bekommen, ja, den Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe, Grimme-Nominierung. Also wir haben hier wirklich geballte Kompetenz hier bei uns heute zu Gast. Und natürlich freue ich mich auch, dass Felix mit am Start ist, mein allerliebster Podcast-Moderator-Kollege. Hi Felix.
Hi Felix.
Moin.
Hallo.
Also ich bin Robin und ich freue mich unglaublich, dass wir heute über dieses Thema mit Fakten sprechen und nicht mit irgendwelchem Geschwurbel. Und bevor wir richtig loslegen, bedanken wir uns noch bei unserem heutigen Sponsor. Und die Folge heute wird präsentiert von Fissmann. Ganz ehrlich, jeder von uns kennt auch die Fissmann-Heizungen. Jeder hat sie schon mal irgendwo gesehen. Die sind so bekannt. Schon seit 1917 als Heiztechnikhersteller gegründet, ist Fissmann heute weltweit einer der führenden Anbieter von effizienter Heizung, Energie- und Klimatechnik und das alles eben in dem gesamten Fissmann-Portfolio nahtlos miteinander verbunden für das perfekte Wohlfühlklima zu Hause. Entweder als Einzellösung gibt es Wärme und Strom aus einer Hand oder eben alles perfekt ineinander kombiniert. Ja, also von Wärmepumpe über Stromspeicher bis hin zu Photovoltaik, Lüftung und Wallbox, alles greift ineinander und nicht in tausend verschiedenen Apps, sondern schön zentral in einer App gesteuert. So wünsche ich mir das, ja, für maximale Effizienz, vollen Komfort und die richtige Unabhängigkeit. Und auch in vielen verschiedenen unabhängigen Tests hat sich gezeigt, dass Fissmann richtig gute Produkte anbietet. Die Wärmepumpe Vitokal 250A wurde mehrfach ausgezeichnet, sogar zweimal als Stiftung Warentest-Testsieger. Deswegen checkt unbedingt Fissmann aus. Der Link ist im Beschreibungstext oder eben unterhalb des Podcasts als Link. Und wir bedanken uns bei Fissmann für die Unterstützung hier auf dem Kanal. Und ihr habt die heutige Folge möglich gemacht.
Ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist, weil wir heute mal über die Physik dahinter sprechen und warum auch so wenig Menschen das verstehen oder verstehen wollen. Wir hatten schon ein, zweimal telefoniert und seit Monaten sind wir eigentlich in Kontakt, lieber Özten. Und ich hatte von dir einen Beitrag gesehen im Fernsehen, wo du mal aus dem Fenster geschaut hast und gesagt hast, das ist schon irgendwie komisch. Man belegt Dinge mit physikalischen Fakten und hat dort die wissenschaftliche Evidenz für Dinge, die einfach passieren. Und da kommt irgendjemand und sagt, nö, das ist irgendwie anders, ohne dass man das irgendwie belegen muss. Und da war es so richtig so ein Stück weit melancholisch, hatte ich das Gefühl. Ich dachte, Mensch, den müssen wir hier mal einladen. Und bei LinkedIn hattest du letztens einen Beitrag, wo du über den Super El Niño berichtet hast, der jetzt gerade mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auf die Erde zurollt, wo sich extreme Wassermassen sehr erhitzen und nicht der normale Ablauf passiert. Da reden wir gleich noch drüber. Aber vielleicht fangen wir mal mit so einer ganz einfachen Anfangsfrage an. Was passiert denn gerade mit unserem Klima und warum wirkt es sich so aus, als würde das jetzt gerade in den nächsten Jahren, Jahrzehnten doch eine ungemütliche Sache, weil viele möchten sich damit ja eigentlich nicht so gern beschäftigen.
Ja, erst einmal ist das so, dass ja alles gleichzeitig passiert. Das ist also jetzt nicht eine Sache, die auf dem Planeten irgendwo, ja, ein Teil, zum Beispiel die Gletscherschmelze oder der Verlust des Eises in der Arktis oder Antarktis, als ob wir Zeit hätten, um bestimmte Sachen erst einmal zu kümmern und dann kommt das Nächste, sondern es passiert alles gleichzeitig wie so eine riesengroße Welle. Genauso wie du es sagst, ungemütlich in den nächsten Jahren. Das nimmt immer weiter zu. Das Jahr 2030 wird von der Natur, von dem Klima her, nicht das gleiche sein wie 2040, denn die Veränderungen sind nicht linear. Also das bedeutet, sie nehmen nicht gleichmäßig zu, sondern sie steigen beschleunigt an. Ne? Also das haben wir jetzt tatsächlich auch nachgewiesen bekommen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat gezeigt, die globale Hitzung findet beschleunigt statt. Das bedeutet wiederum, dass wir ziemlich schnell die Temperaturmarken reißen werden, die wir bis Ende des Jahrhunderts eigentlich nicht überschreiten wollten. Also, die nächste ist die 1,5-Grad-Marke. Die schneiden wir ja immer wieder so an. Ne? Das tippelt immer so, die Monat für Monat, mal drüber, mal ein bisschen drunter. Aber irgendwann, und das wird 2029 etwa sein, sind wir endgültig drüber. Dann ist diese Marke gegessen. Unwiderruflich, irreversibel. Ne? Die nächste Marke wäre die 2-Grad-Marke. Und wenn wir in dem Tempo so weitermachen mit dieser beschleunigten Erwärmung, dann ist in den 40er Jahren auch die 2-Grad-Marke überschritten. Und dann wird es richtig kritisch. Nicht mit einem Mal. Also die Menschen stellen sich auch so vor, als ob wir überschreiten die Grenze und dann ist plötzlich alles durch. Ja, dann haben wir verloren, dann sterben wir alle. So ist es nicht. Aber wir haben einfach so viel Energie auf dem Planeten, dass eben sehr viele Systeme gestört werden und auch dabei teilweise kaputt gehen. Und jedes Mal, wenn wir eine Marke überschreiten, ist eben die Schwelle überschritten zu einer, ja, im Prinzip zu einer neuen Welt. Ja, so etwas, was die Menschheit bisher nicht erlebt hat.
Ganz kurz, ich habe das in meinen Vorträgen ganz oft erlebt und ich hatte das lange Zeit nicht drin. Ich habe dann immer versucht, diesen Treibhauseffekt, der ja schon 1824 das erste Mal festgestellt wurde beziehungsweise mathematisch belegt wurde und dann 1856 von einer Frau bewiesen wurde, genau, dass es einzelne Gase gibt, die dort sozusagen die Energie der Sonne nicht ins Weltall durchlassen, sondern aufnehmen können und abgeben können. Mhm. Kannst du vielleicht das nochmal so mit ganz einfachen Worten für die Leute erklären, die das vielleicht auch schon mal in der Schule gehört haben, aber die so ein gewisses Unwohlsein haben oder das nicht so richtig wahrhaben wollen, was da passiert? Ich hatte gestern tatsächlich gerade ein Gespräch, wo er gesagt hat, na, das ist so wenig, was der Mensch da mit Parts per Million, 400 Parts per Million, das ist so wenig, das kann gar nicht große Auswirkungen haben. Also und das war aber ein sehr gebildeter Typ, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass der jetzt mir sowas da an den Kopf knallt, und habe ihn gebeten, nächstes Mal in meine Vorträge zu kommen. Aber vielleicht kannst du das mal ganz kurz mal erklären, was da eigentlich passiert, warum das.
Also ich würde das genau mit dem letzten Mal anfangen. Also wenn geringe Mischungsverhältnisse keine Rolle spielen würden, ja, dann sage ich mal, wieso trinkt man einen Kaffee mit etwa der Konzentration von 400 ppm Koffein? Ja? Also wenn das keine Wirkung hätte, dann bräuchte man ja auch keinen Kaffee mehr mit Koffein zu trinken, oder?
Also heißt, warte ganz kurz, nur damit man es versteht. Also ja. 400 ppm bedeutet, dass 400 Teilchen auf 1 Million Teilchen Koffein in deinem Kaffee ist. Und diese 400 Teilchen auf die 1 Million, die machen dich schon wach. Und das heißt, wenn du aber 10 Kaffee trinkst, dann ist das ja auch viel zu viel und du kriegst vielleicht einen Herzkasper. Also das ist sozusagen die Dosis, die dann das Gift macht, oder wie kann man das denn?
Klar ist es das. Also wenn ich dir sage, in diesem Becher sind 400 ppm irgendeines Giftes, keine Ahnung, Arsen oder so, würdest du das trinken? Würdest du das trinken? Ja, würdest du nicht machen. Du würdest sagen,
wahrscheinlich nicht.
Das fasse ich nicht an. Ne? Also hat es
so
ja
eine
wohl...
eine kleine Konzentration wäre dann tödlich.
Genau. Also von wegen, es hat keine Wirkung. Das ist halt einfach Quatsch, weil diese Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre wirkt. Und wir hatten über hunderttausende Jahre kaum über 300 ppm. Und dann kommen wir um die Ecke und steigern das innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 200 Jahren und vor allem in den letzten 30, 35 Jahren ganz massiv. So, dieses CO2 hat die Eigenschaft, die Wärme zurückzuhalten. Das kann ich mal kurz erklären, das war ja die Einstiegsfrage eigentlich. Wenn wir also von der Sonne, oft wird ja gesagt, es ist die Sonne schuld. Ja, das ist ehrlich gesagt eine Binsenweisheit. Natürlich bekommen wir die Energie von der Sonne. Ohne die Sonne wäre gar nichts hier auf dem Planeten. Das ist völlig klar, aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Ne? Also so ein wenig um die Ecke muss man schon auch denken.
Wir bekommen von der Sonne so kurzwellige Strahlung, ich deute das mal hier so an, die trifft auf den Boden und dann wird aus dieser kurzwelligen Strahlung wird langwellige Strahlung. Und diese langwellige Strahlung, die messen wir mit unseren Wetterhäuschen überall auf der Welt verteilt. Die sind nach der von der Weltmeteorologieorganisation genormt. Man sieht, man kennt sie ja, das sind diese weißen Häuschen. Da drin wird diese Strahlung gemessen. Wir messen also nicht die direkte Strahlung von der Sonne. Die passiert nämlich relativ ungehindert. Die Luftschichten kommt also von oben runter, trifft auf den Boden und wird abgestrahlt. Und diese langen Wellen, die kurzen Wellen kommen durch, die langen Wellen nicht. Die werden nämlich von CO2 und Wasserdampf und anderen Treibhausgasen blockiert. Jetzt kommt die Transferleistung. Wenn wir also die Atmosphäre voll machen mit CO2, was passiert dann? Es wird immer weniger rausgestrahlt. Ja? Also so viel zu verstehen gibt es da eigentlich nicht. Also es sind im Prinzip nur drei Sachen. Kurzwellige Strahlung, Boden, langwellige Strahlung, CO2, was es zurückhält. Fertig ist die Chose mit dem Treibhauseffekt. Wie du es gesagt hast, 1824, das war Joseph Fourier, das war ein begnadeter Mathematiker. Alle, die Mathe und Physik und in diese Richtung was studiert haben, Ingenieurswissenschaften, kennen Fourier. Und ja, du siehst, das ist über 200 Jahre her, wo wir eigentlich so ganz grundlegende Sachen eigentlich schon verstanden haben. Und dann ist natürlich die Frage, wo all diese Leugner eigentlich die letzten 200 Jahre waren. Also wir wissen das schon unfassbar lange, ja?
Dass die Geschichte
von... Ja, sorry, wenn ich da mal reingrätsche, weil die Geschichte von Fourier ist auch total spannend. Könnt ihr mal googeln, auch die Onis, Foot aus den USA, die lange Zeit, weil sie eine Frau war, das überhaupt nicht anerkannt bekommen hat. Frauen durften damals überhaupt nicht forschen und schon gar nicht veröffentlichen. Das ist eine super spannende Geschichte. Damals war das aber eine Wahnsinnssensation und Fourier, der hatte das ausgerechnet, hat sich gewundert, dass das 20 Grad zu warm ist hier auf der Erde und hat nicht verstanden, warum, hat das alle seine Kollegen rechnen lassen. Die haben alle gesagt, Mensch, du hast dich nicht verrechnet, Junge. Hier muss irgendwas nicht stimmen. Und da hat der gemerkt, okay, irgendwas muss da irgendwas blockieren bei der Wärmestrahlung. Deswegen geht das. Also eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Und die Onis, die Frau, die hat das dann bewiesen tatsächlich. Ne? Die hat nicht alle Gase beweisen können. Damals war das ja 1856 nicht so einfach. Aber das war damals eine Sensation. Das waren die Schlagzeilen, wo wir uns heute wünschen würden, dass wir der Wissenschaft noch solche Schlagzeilen schenken, weil im Moment ist es ja so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Wir ignorieren eigentlich die Schlagzeilen der Wissenschaft, ja, und stellen sie nicht in den Mittelpunkt all unserer Berichterstattung, wie das früher ganz, ganz anders war. Und das ist ja irgendwann gekippt. Zu diesem Leugnen kommen wir ja gleich auch noch, lieber Östin, ne? Und Robin, du hattest jetzt auch noch eine Frage.
Ja, ich fand, weil ihr habt ja darüber geredet, dass es ja, sag ich mal, oder du es dann hast ja auch gesagt, dass es jetzt nicht auf einen Schlag passiert, sondern dass es ja so ein schleichender Prozess ist. Und jetzt, ne, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wird sozusagen daran geforscht. Und also das ist jetzt nichts, was neuerdings um die Ecke kam. Aber ist das nicht vielleicht auch das Problem, das wir ein bisschen haben? Weil ich denke mir immer so, ne, wenn manchmal so, wenn die Menschen mal so richtig, boom, mal so einen Schlag sehen würden, so, was ist da jetzt los irgendwie, dann würde man vielleicht eher aufwachen, aber stattdessen schleicht sich so ein bisschen, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Frosch, der dann im Kochtopf sitzt, ne, und dann machst du es heißer und so und der kriegt es gar nicht richtig mit. Sind wir irgendwie ein bisschen so die Frösche, die im Kochtopf sitzen und irgendwie gar nicht so richtig kapieren, weil alles so ein bisschen längerfristig angelegt ist, was da eigentlich um uns herum gerade alles passiert?
Also ich denke, das kann man, bevor man zu viele Windungen irgendwie in eine andere Richtung nimmt, kann man das sehr schnell abkürzen und sagen, es hat sehr viel mit Desinformation zu tun. Wir wollten das ja nachher eigentlich behandeln, aber man kommt nicht drum herum. Es hat etwas damit zu tun, dass weder Politik noch Medien noch die Gesellschaft letzten Endes richtig informiert wurden oder worden sind. Obwohl sie eigentlich Zugriff auf wissenschaftliche Fakten haben, waren derartig viele Desinformationen, die im Prinzip von der fossilen Lobby, von der fossilen Industrie, vor allem in den 90er Jahren verteilt wurden. Und manches von dem hört man immer wieder. Dieses Ding, das ist eigentlich die Sonne schuld oder die Wissenschaftler sind sich nicht einig und so weiter. Das hört man ja immer noch. Das wiederholen Menschen, obwohl sie noch nicht mal wissen, woher das kommt. Und das ist die Propaganda der fossilen Industrie aus den 90ern. Und da ist Exxon im Mittelpunkt. Das ist übrigens wissenschaftshistorisch aufgearbeitet worden und etliche Prozesse in den USA finden statt gegen den Konzern, weil er eben im Prinzip Desinformation gestreut hat. Und diese Desinformation haben sich überall in die Gesellschaft regelrecht eingepflanzt. Und im Journalismus ist das ja oft so, dass man immer die eine Seite und die andere Seite betrachtet, was bei vielen Dingen funktioniert, bei der Wissenschaft aber nicht. Man kann also nicht einen Leugner nehmen und einen Wissenschaftler und die gleichwertig behandeln. Das geht einfach nicht. Das ist False Balancing. Das ist der Begriff. Kann man auch mal nachlesen, was das bedeutet. Also im Prinzip ist die Balance hier komplett falsch, weil man müsste eigentlich einen Wissenschaftler nehmen und unzählige Leugner und trotzdem hätten sie nicht recht, weil die Leugnung der Wissenschaft, solche Leute haben niemals recht. Weil die Wissenschaft basiert ja darauf, das, was wir beobachten, empirisch, das sind Auswertungen und das ist komplex. Das ist, da kann nicht einer um die Ecke kommen und sagen, das stimmt einfach nicht. Das hatten wir eingangs auch schon. Ne? Also wir sehen hier, man kann das relativ abkürzen und sagen, die Menschen wurden falsch informiert und deswegen hat es nicht gefruchtet und deswegen geht es nicht voran. Und außerdem sind wir massiv abhängig von fossilen Energieträgern. Ne? Also in dem Sinne, dass wir fast schon wie Drogenabhängige, ne, sobald es nicht fließt, funktioniert etwas nicht mehr. Das sehen wir jetzt aktuell durch die Blockade durch die Straße von Hormuz. Da fehlen 20% Energie und schon steht einiges still. Und wenn das sich fortsetzt, wird es immer krasser. Da sehen wir diese Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit müssten wir eigentlich brechen, damit wir uns loslösen können. Aber dagegen arbeiten wiederum Lobbygruppen, Interessen, eine kleine Handvoll von Menschen eigentlich, wenn man sich das überlegt, die im Prinzip für ganz viele Menschen Entscheidungen treffen und die Zukunft von Generationen bestimmen. Das ist eigentlich die Essenz. Wir könnten natürlich jetzt über Bildung auch noch reden. Wenn wir das alles vernünftig den Menschen beibringen würden, würden sie das wahrscheinlich auch verstehen. Das hat natürlich auch noch einen großen Impact, ne?
Also ich muss jetzt hier ganz kurz mal einmal sagen, weil ich bin ja immer so für die Zahlen und so zuständig, wenn man von fossiler Lobby spricht und liebe Leute, da empfehle ich euch die Folge mit Christian Stöcker. Der hat das Buch geschrieben, Männer, die die Welt verbrennen. Da Super. Gab es vor vielen, vielen Jahren einen gewissen Charles Koch und seinen Bruder in den USA, die könnt ihr auch gerne mal googeln, die haben das Heartland-Institut gegründet und mit vielen Milliarden Dollar ausgestattet. Dieses Heartland-Institut ist mittlerweile mit ganz, ganz vielen anderen NGOs auf der ganzen Welt vertreten, mit über 1600 Mitarbeitern wohl. Die sind alle ganz untereinander verflechtet, aber man kann da schwer durchdringen. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch, die Klimaschmutzlobby. Da kann man das ganz haargenau mal nachlesen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Auch EIKE hier in Deutschland ist so ein Institut, was von denen so mitfinanziert wird. Und die haben unendlich viel Geld, also 3 Milliarden am Tag Gewinn machen diese Konzerne, diese Ölkonzerne weltweit. Und der Charles Koch hat das angefangen zu gründen. Die haben auch dieses Digma, der Markt regelt alles. Die Regierung sollte sich bei Regularien zurückhalten, beziehungsweise Regierungen sollten ganz abgeschafft werden. Also alles das, was wir jetzt auch in den USA so ein Stück weit sehen, was Donald Trump gerade macht, sehen wir also oder haben wir dort in diesen Statuten von diesem Hartl-Institut. Und die haben vor 30, 40 Jahren damit angefangen, sozusagen Desinformationen zu streuen, was der Özdem hier gerade gesagt hat. Und ExxonMobil und Co. haben sich da massiv dran gehängt und über Schattenfirmen das auch teilweise mitfinanziert. Das sage ich hier, weil ich weiß, dass das stimmt. Und dass das auch, wie du gerade gesagt hast, wissenschaftlich approved ist. Und du hast jetzt gerade gesagt, Sonne ist schuld, dass die Sonne jetzt den Klimawandel verursacht oder die Pflanzen brauchen CO2, deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Je mehr CO2 wir haben, desto schneller wachsen die Pflanzen und dann ist alles wieder gut. Und diese 2 Grad, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz drauf kommen, was der Özdem gerade gesagt hat, 1,5 Grad, das hört sich jetzt nicht so viel an, oder 2 Grad. Das Problem ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Volker Kröschling hat das gesagt, dass auf den Kontinenten diese 2 Grad deutlich höher sind. Also Europa ist der schnellst erwärmste Kontinent und dann haben wir hier nicht 2 Grad, sondern 4, 5, 6, 7, 8 Grad höhere Durchschnittstemperaturen. Und da haben wir dann auch ein Problem mit der Landwirtschaft. Wir verlassen gerade im Grunde den Korridor für die Landwirtschaft, wo wir wissen, die Landwirtschaft funktioniert. Das haben wir mit 1,5 Grad haben wir sozusagen gerissen. Haben das die Leute auch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm? Und vielleicht kannst du einfach mal mit diesen CO2-brauchenden Pflanzen und Co., alles, was dir so einfällt, einfach mal raushauen und kaputt machen, weil das ist ja Unsinn im Quadrat. Also, aber ich muss es halt jeden Tag auch bei TikTok lesen.
Wer macht
und
hier Pflanzen kaputt? Hallo?
Ich weiß, also es ist halt echt grober Unfug, was in den sozialen Medien verbreitet wird. Davon, also diese ganzen Klimaleugner-Geschichten, ich sage immer, Klimaleugner haben niemals recht. Das kann man einfach unterschreiben. Das ist einfach in sich schon kompletter Unsinn, was die erzählen. Klar brauchen Pflanzen CO2, das ist auch eine Binsenweisheit. Die kommen ja auch immer mit solchen Sachen, die quasi halb wahr sind, aber völlige Ablenkungsmanöver sind. Wir haben so viel CO2 in der Atmosphäre wie seit 800.000 Jahren mindestens nicht. Ja? 800.000 Jahre. 300.000 Jahre, vor 300.000 Jahren hat sich der moderne Mensch entwickelt. Also wir haben einen Planeten, wir haben eine Atmosphäre geschaffen, die völlig abnormal ist. Das ist ein epochaler Umbruch in der Menschheitsgeschichte. So, dass Pflanzen CO2 brauchen, das ist eine Binsenweisheit, das wissen wir alle. Aber wir haben zu viel CO2 in der Atmosphäre. Und in erster Linie wirkt sich das darauf aus, dass nicht nur, dass es global wärmer wird, diese Wärme, das ist ja eine Energie, die quasi die Gletscher schmilzt zum Beispiel, aber auch die Eismassen schmelzen. Das hat wieder Rückwirkungen, also die Erde reagiert auf unser Handeln letztendlich mit physikalischen Gesetzen. Die Atmosphäre ist chemisch verändert, das führt zu anderen physikalischen Parametern und so weiter. Das ganze System verändert sich. Also man kann nicht sagen, die Pflanzen bekommen jetzt mehr CO2, das ist ein krasser Trugschluss, denn das ganze System, die gesamte Erde, alle Zusammenhänge, das Gefüge, wie Strömungen in der Atmosphäre funktionieren, Gefüge in den Ozeanen, in der Kryosphäre, also alles, was mit Eis zu tun hat, all das verändert sich gleichzeitig in eine Richtung, die wir nicht kennen. Ja, wie wir Menschen es noch nie erlebt haben. Wenn also einer um die Ecke kommt und sagt, die Pflanzen brauchen CO2, dann ist das Bullshit, ja? Dann ist das grober Bullshit, der einfach nichts damit zu tun hat, was da draußen passiert. Das ist einfach, das ist einfach total unreflektiert. So, wenn man sich das so anguckt, auch wie gesagt, die Sonne ist schuld und all die anderen Sachen, die man andauernd hört.
Oder Klimawandel gab es schon immer.
Genau. Ne? Ja, woher weißt du das denn? Wenn man die dann fragt, ja, das weißt du von den Klimawissenschaftlern. Aha, okay. Den Klimawissenschaftlern.
Da hörst du wieder zu.
Ja. Ah, ja. Von da weißt du, dass sich das Klima immer schon verändert hat. Aber die gleichen Methoden, die die Klimawissenschaftler anwenden, um rauszukriegen, dass jetzt die globale Erhitzung von uns verursacht wird, von den Menschen, das akzeptierst du nicht. So funktioniert das nicht. Also entweder akzeptierst du die wissenschaftlichen Methoden als Gänze oder du akzeptierst alles nicht. Aber du kannst mir nicht mit Argumenten, Teilargumenten, Cherrypicking nennen, ist das ja in der englischsprachigen in der Literatur wird das oft dann genannt. Ne? Also im Prinzip das Rauspicken, was einem gefällt, aber das Ganze nicht sehen wollen. So funktioniert das nicht. Also so, wenn wir so gedacht hätten, würde kein Auto fahren, würde kein Computer funktionieren, nicht mal das iPhone und nicht mal hier die Computer, mit denen wir das jetzt gerade aufzeichnen, auch nicht die Kopfhörer, die wir aufhaben. Man muss die Dinge schon zu Ende denken. So Halbwissen und irgendwie nur sich halb dafür interessieren, das funktioniert einfach nicht, ja. Und aber das, was immer wieder angebracht wird.
Das wäre doch genial, oder? Jetzt sage ich einfach heute mal, es gibt die Schwerkraft nicht und dann schwebe ich einfach in den Urlaub nach Italien statt mit dem Flugzeug oder sowas,
gehört,
oder?
Das ist
also ich meine, die Welt wäre doch so schön.
Ich mache manchmal Witze bei Vorträgen. Ich habe mal gehört, es gibt sogar Schwerkraftleugner. Und da sage ich immer, wenn so einer in den Raum kommt, sofort die Fenster zu machen. Man weiß ja nicht, auf was für Ideen die kommen.
Ob er rausfliegt.
Ja, die glauben, sie könnten fliegen und dann haben wir ein handfestes Problem.
Aber ist doch so genial, oder? Ich meine, keiner würde auf die Idee kommen, zum Bäckermeister hinzugehen und sagen, ey, jetzt erzähle ich dir mal, wie du das Brötchen oder das Brot richtig backst. Ne? Aber klar, natürlich, beim Klimawissenschaftler, Klimaforscher muss natürlich hingehen und dem erstmal erzählen, wie er seine Arbeit richtig zu machen hat. Ja, also das ist schon, also es ist ganz schön abgehoben irgendwie und man fragt sich wirklich, was da...
Es ist frech. Es ist irgendwie, es ist auch schon pathologisch, muss ich sagen, zu glauben, dass man irgendwie es besser weiß, weil man 3 YouTube-Videos geguckt hat, wo irgendein Leugner irgendwas erzählt. Also es gibt genug YouTube-Videos, wo die richtigen Fakten aufgedröselt werden, wo sie Menschen unglaublich viel Mühe geben, um gute Erklärungen zu liefern. Aber nein, es werden die Sachen konsumiert, die totaler Unsinn sind, aber wirklich gröbster Unsinn. Und dann wird das für wahrgenommen. Also ich finde auch, es ist ja auch so, wir haben es doch mit erwachsenen Menschen zu tun. Ja? Also es kann einfach nicht sein, dass diejenigen, die zuhören, einfach alles aufgeben, komplett das Denken abschalten und einfach alles akzeptieren, was ihnen vorgelegt werden, anstatt kritisch und zwar auch skeptisch, so wie es in der Wissenschaft nun mal ist. Wissenschaftler sind Skeptiker. Ja? Das sind die wahren Skeptiker, nicht die Klimaleugner. Das skeptisch sein kommt aus der Wissenschaft. Nicht einfach irgendwas akzeptieren, sondern zeig mal, was du da rausgefunden hast. Können wir das universell nachweisen? Stimmt das? Schreib ein Paper drüber und dann bewerten wir das. Ja? So funktioniert Wissenschaft.
Also du hast das gerade gesagt, Wissenschaft, das ist das Stichwort. Also ich hatte ja das Privileg, auch eine wissenschaftliche Ausbildung zu machen. Also Bachelorarbeit, Masterarbeit schreiben, habe beim Professor gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, da war ich in diesem ganzen wissenschaftlichen Arbeitsfeld drin und habe gemerkt, wie so Reviews und Peer-Reviews geschrieben wurden. Und dann wurde das ja abgenickt, dann gab es immer ein Vier-Augen-Prinzip. Also es musste wirklich immer fundiert sein, sonst wurden die gar nicht veröffentlicht oder auch gar nicht in die nächste Runde gelassen.
So kenne ich das auch.
Und das ist eigentlich ein sehr krasser Prozess, aber wahrscheinlich wissen einfach 99% der Leute draußen in der normalen Welt, sage ich mal, diese Prozesse einfach auch nicht und haben deswegen so eine, und dann ist es gelungen, der Wissenschaft so ein bisschen irgendwas zu unterstellen von so einer Verschwörung, dass sie alle ja nur Geld verdienen wollen. Also ich habe es ja schon gesagt, 3 Milliarden am Tag, Gewinn macht die Ölindustrie. Die ganze Klimaforschung weltweit ist keine Milliarde im Jahr. Also nur mal so, um eine Zahl zu nennen. Aber die
Wissenschaft, warum sollen sie nicht Geld verdienen?
Genau, und die Forscher wollen ja Geld verdienen.
Ja, hallo?
Aber du hast gerade gesagt, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Und das ist auch ein Thema, das gelungen ist, dass dort eine Liste gemacht wurde mit, ich glaube, über 100 Wissenschaftlern, in Anführungszeichen, wo gar keine Wissenschaftler waren. Aber das war ein Wahnsinns-PR-Erfolg der fossilen Industrie, dass so getan wurde, als wenn da 100 Forscher sagen, Das mit dem Klimawandel, das wird gar nicht so schlimm. Und diese Liste stimmte einfach vorne und hinten nicht. Und die Wissenschaftler, die da drauf standen, haben sofort gesagt, das haben wir nicht unterschrieben. Das hier ist absoluter Bullshit, was hier gerade passiert ist. Aber das ist leider in der Welt nicht angekommen, sondern das Gegenteil ist angekommen, nämlich die Wissenschaft ist sich nicht einig. Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen.
Ja, ein Satz ist immer schwierig, ne?
Ja, oder zwei. Also
genau,
es gibt ja über 20.000 Klimaforscher auf der Welt. Das war mir auch neu, dass es wirklich über 20.000 Klimaforscher gibt auf der Welt.
Also,
und die sich erschreckend einig sind,
also letzten Endes,
wie denn die Prozesse der Physik funktionieren.
Weißt du, Felix, am Ende kannst du das auch auf einfache Physik zurückbrechen. Du brauchst, eigentlich sind die meisten Sachen einfach verstanden. Unglaublich lange. Mhm. Wir haben ja über Fourier, über Food und so weiter gesprochen. Das sind uralte Erkenntnisse, ja. Und am Ende ist es einfach Physik, ja. Und diese Zusammenhänge von Kohlendioxid, Temperatur und dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und dadurch, dass es mehr zu Extremwetterereignissen kommt, dass diese Prozessen mit der Meerfeuchtigkeit, die Hurrikane massiv antreiben, über die Philippinen zieht ein Monster-Sturm nach dem anderen und so weiter und so weiter. Das hängt alles damit zusammen, mit den grundlegendsten Zusammenhängen in der Physik. wenn man das verstanden hat, reicht es eigentlich schon, ja. Und alles andere ist Beiwerk. Ich sage auch manchmal, die Klimawissenschaft ist eigentlich ausgeforscht. Das hat auch zu Provokationen, ist Provokanz, ne, das zu sagen. Aber auf die Handlungen bezogen ist es so. Wir wissen schon alles. Wir könnten einfach sofort loslegen und müssten eigentlich gar nicht mehr weiter forschen. Es ist natürlich gut, immer mehr Erkenntnisse zu haben in allen Bereichen, damit wir resilienter werden, damit wir eine bessere Risikoabschätzung haben können für die Zukunft. Aber wenn man sich auch anschaut, boah, das mit der Risikoabschätzung, das funktioniert eigentlich gar nicht, ne? Also wir machen ja nicht mal das Mindeste, was zu tun wäre. Von daher, eben, also aus der Forschung, aus der Physik wissen wir alles, aber die Gegenmaßnahmen sind überhaupt nicht angepasst.
Also, ich weiß nicht, genial von der Reihenfolge. Die Wissenschaftler finden heraus, was passiert. Und jetzt kommen andere Wissenschaftler und schlaue Menschen, die Lösungen dafür
erfinden. Auf jeden Fall.
Das sieht man ja überall an allen Ecken und Enden. Seit ewigen Zeiten wird wirklich die großartige Lösung, die präsentieren wir übrigens auch hier in unserem Podcast. Also wir wollen nicht nur in die Wunde rein fassen mal und ehrlich mal aufzeigen, sondern ne, über die vergangenen Folgen und auch in Zukunft werden wir natürlich ja auch über Lösungen immer wieder sprechen. Und davon gibt es wirklich ganz viele verschiedene. Natürlich ist noch nicht alles perfekt gelöst, aber es liegt im Prinzip das Werkzeug auf dem Tisch und jetzt muss man eben noch rangehen. Aber klar, wenn man da nicht entschlossen jetzt auch, sage ich mal, diese Lösungen implementiert, weiter entwickelt und so weiter, so, dann können wir natürlich auch, dann sind die Erkenntnisse aus der Klimaforschung natürlich auch leider, ja.
Ja, ein Punkt dazu.
Weggeworfen.
Photovoltaik, ja. Ist übrigens der Bereich, womit Einstein seinen Nobelpreis bekommen hat. Also nicht für die Relativitätstheorie, sondern für die Prozesse Photovoltaik.
Wow.
Das können wir jetzt nutzen. Ist das nicht bekloppt? Und das wird immer billiger. Das ist weltweit die günstigste Art und Weise, Energie zu erzeugen. Und damit kann man der fossilen Industrie eben quasi das Wasser abgraben oder das Öl abgraben, wie auch immer, weil einfach überall, wo wir Photovoltaik installieren, von mir aus auch die anderen regenerativen Energieträger mit Batteriespeichern und so weiter, schaffen wir es, jede Kilowattstunde, die wir so erzeugen, eben von den Fossilen wegzunehmen. Das ist der Weg. So schneiden wir auch den Lobbyisten immer mehr den Zugang eigentlich ab, weil die einfach mit der Zeit keine Rolle mehr spielen, wenn wir massiv auf die erneuerbaren Energieträger setzen. Und letzten Endes müssen wir das ja. Wir müssen ja die fossilen Energieträger kappen, damit die Temperatur nicht mehr weiter steigt. Ich hoffe, das wollen wir. Ich hoffe, wir wollen nicht eine Natur, die uns quasi dann zerstört. Wenn wir also auf fossile Energieträger verzichten, müssen wir die regenerativen ausbauen. Denn Energie brauchen wir auf jeden Fall. Alles abschalten, das wird nicht gelingen. Deswegen müssen wir technologisch auch weiter quasi weitergehen. Aber wie du sagst, Robin, wir haben ja schon alles. Also das ist einfach nur ein Umsetzen. Und zum Glück, das ist auch das Einzige, was mir Hoffnung macht eigentlich, ist es eben, dass Photovoltaik mit Batteriespeichern global immer billiger wird. Und da geht man eben über den Preis. Denn wenn man 3 Euro hat für die Photovoltaikanlage und die fossile Anlage kostet 30 Euro, dann wird niemand die fossile Anlage mehr kaufen. Das ist so ein totaler Automatismus. Und das sehen wir ja weltweit. Und ich hoffe, dass das noch mehr an Fahrt aufnimmt.
Das sieht man ganz enorm. Übrigens nur mal so, ich mache ja auch Elektromobilität und da bereite ich gerade ein Video vor, wo ich gerade von Volkswagen, ich will jetzt keine Werbung für einen bestimmten Hersteller machen, aber das ist jetzt gerade nur mal so, die bringen gerade ihren neuen ID Polo, den Elektropolo auf den Markt und ich werde ein Video machen, ID Polo versus Verbrenner Polo, also Elektropolo versus Verbrenner Polo, die sind ziemlich gut vergleichbar und ich kann zumindest jetzt schon mal vorwegnehmen, der Elektropolo ist jetzt schon deutlich günstiger und deswegen wird das wahrscheinlich auch ein Video mit dem Titel, ja, also doof, wer jetzt nicht den Elektropolo kauft, weil da zahlst du halt ordentlich drauf. Also das ist sowieso eigentlich jetzt schon so, ne, dass die ganzen erneuerbaren Technologien deutlich günstiger sind, viel wirtschaftlicher und das ist richtig bescheuert als Gesellschaft noch auf die Fossilen zu setzen, weil wir zahlen uns dumm und dämlich damit und zusätzlich noch abhängig und noch unsicher. Also es gibt ja unendlich viele Argumente. Ja, also da glaube ich, sollten jetzt alle nickend in ihre Ohrstöpsel oder im Auto Auto auf dem Weg zur Arbeit.
Aber wer nicht nickt, der muss sich unbedingt die Folge nochmal anhören mit Professor Jochum von der Rhein-Hochschule. Rein und auch mit, wem haben wir noch gesprochen, mit dem Ralf Bischoff, der hat eine Studie durchgeführt, ob Erneuerbare mit Backup günstiger sind als Fossile mit Gaskraftwerken und tatsächlich kommt er zu dem Schluss, dass die Erneuerbaren etwas günstiger sind, selbst mit Backup-Systemen, weil ich weiß, da werden jetzt die Leute in die Kommentare schreiben, Erneuerbare sind zu teuer, weil die brauchen so ein doppeltes Backup-System für die Zeiten, wo nicht genug Sonne und Wind da ist, dann machen die das viel, viel teurer. Nee, liebe Leute, guckt euch die Folgen gerne nochmal an, wenn sie schon online sind. Robin, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich jetzt hier nochmal eine stellen, weil der Ostsee hat jetzt gerade hier ein, zwei Sachen angetriggert, drauf schieße. Das eine ist, am Anfang hat Exxon erwähnt, die wissen seit den 80er Jahren eigentlich, was passiert, weil sie nämlich berechnen mussten, wenn der Meeresspiegel steigt, wie hoch wir die Ölplattformen bauen müssen. Das ist so seit den 80er Jahren im Grunde denen komplett bekannt, was passiert, wenn. Das ist auch wirklich perfide, dass die genau wissen, was passiert, aber trotzdem hart dagegen arbeiten. Und du hast das auch gesagt, wir müssen uns darauf vorbereiten. Wenn eine Wahrscheinlichkeit eintritt für einen schwierigen, für etwas, was uns bedroht, hast du gerade gesagt, ja, dann hast du gesagt, müssen wir uns darauf vorbereiten. Bei einem Krieg zum Beispiel, da geben wir Milliarden aus für die Rüstung, damit, wenn uns jemand angreift, dass wir uns verteidigen können. Bei der Klimakrise, da ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es ungemütlich wird. Da ticken wir aber nicht so, dass wir sagen, okay, wir müssten eigentlich ganz, ganz viel investieren, damit es nicht zu schlimm kommt, weil da ist eine Wahrscheinlichkeit, dass es schlimm wird und die Kosten für diese Krise werden noch viel, viel teurer als am Ende,
jetzt
sich so ein bisschen umzustellen. Mhm. Genau, und du hast es gerade gesagt, die Natur zerstört uns dann am Ende ein Stück weit. Was heißt das denn? Ich habe gestern da gesessen, es gibt dann so Hitzetage, wo Menschen eigentlich draußen nicht mehr leben können, wenn es zu heiß wird. Über 40 Grad haben wir alle ein Problem. So, das wissen die älteren Menschen hier am Hörer noch viel besser als die jüngeren. Mhm. Was passiert denn dann? Also dann sind Teile des Planeten irgendwie gar nicht mehr bewohnbar und die Leute müssen alle sich auf den Weg machen oder was meinst du mit, die Natur fängt dann an, uns zu zerstören?
Also,
kriegen wir
den
dann alle gar nicht mehr ernährt oder was?
Ja, das sind alles Teilaspekte. Also wir können ja mal auf die Hitze eingehen. Es ist ja so, dass bei einer 3 Grad wärmeren Welt Milliarden Menschen betroffen sind. Milliarden Menschen. Da haben wir in der Redaktion lange diskutiert. Oder es gab Diskussionen, wie Milliarden Menschen. Ja klar, also wenn du dir anguckst, wie viele Menschen in der Nähe des Äquators, also nördlich davon vor allem in China, in Indien und auch in Afrika, aber auch Richtung Amerika. Also wenn du dir mal anguckst in diesem Gürtel, wo es dann besonders warm wird, was das bedeutet. Und in diesen Gebieten, vor allem Indien und China, da gibt es sehr viel, im Prinzip Menschen, die draußen arbeiten, die trifft es als erstes. Und viele von diesen Menschen haben nicht viel Geld. Sie sind darauf angewiesen, draußen zu arbeiten. Und die wird es besonders treffen. Je wärmer es wird, desto schwieriger werden die Bedingungen, etwas anzubauen. Aber auch die Arbeit einfach draußen zu verrichten, wird immer schwieriger. Und es betrifft natürlich dann ganz krass Kinder. Kleine Kinder können schlecht ihren Temperaturhaushalt regulieren, aber auch eine alternde Gesellschaft. Die älteren Menschen trifft es. Man muss sich nur mal anschauen, wie viele Krankenhäuser klimatisiert sind oder wie viele Seniorenwohnheime klimatisiert sind. Viele sind es nicht. Ja? Also da ist ein großes Problem und man kann dann halt auch an solchen Tagen schwer rausgehen, wenn es heiß ist, weil es eben zu heiß ist. Und das Problem ist, dass nicht nur die Tage deutlich wärmer werden, sondern auch die Nächte. Wir sehen, dass wir immer häufiger tropische Nächte haben. Das bedeutet Temperaturen in der Nacht, wo die Temperatur nicht unter die 20-Grad-Marke fällt. In Städten ist das ein Riesenproblem. Da ist super viel Beton. Also wir haben jetzt bisher nur über Klimaschutz geredet, über Klimaanpassung noch gar nicht. Das wird super wenig gemacht. Die Städte sind total zubetoniert und speichern die Wärme am Tag, der Beton wird dann kühlt dann kaum ab, gibt die Wärme in der Nacht wieder wieder ab. Und dann die Menschen, die in den Innenstädten wohnen, haben dann das Problem, sie können auch nicht einfach das Fenster aufmachen, weil es draußen ist laut, da fährt eine Straßenbahn, da sind Menschen, die feiern und so weiter und so weiter. Also es ist eine unglaubliche Belastung jetzt schon, ja. Geschweige denn, was in 15 Jahren ist, keine Ahnung, weil die Temperatur steigt unweigerlich weiter an. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist so, das ist gesetzt. So. Wie du es gesagt hast, der europäische Kontinent ist der, der sich am schnellsten aufheizt. Das ist ein Fakt, ja. Und das wird weiter sich fortsetzen und die Menschen bedrohen. Das ist nur ein Teilaspekt. Natürlich hat das mit Ernährung zu tun, mit Gesundheit, mit invasiven Arten, mit Tieren, die einwandern, mit Mücken, mit Bakterien, mit Viren, mit was weiß ich nicht alles. Wir haben auch noch das 6. Massenaussterben, darüber auch nicht gesprochen. Also wir müssen das nicht alles thematisieren, aber ich will nur damit sagen, wir haben so unfassbar viele Probleme und gehen diese Probleme nicht adäquat an. Und das ist das gewaltige Versäumnis unserer Gegenwart. Wenn wir das so fortsetzen, dann endet das nicht nur ungemütlich, wie du das eben gesagt hast, sondern es ist existenziell. Es ist einfach existenziell. Entweder sind wir in irgendeiner Art und Weise so schlau und stellen uns diesen Problemen, die jetzt schon gewaltig sind. Und ich sage auch, vieles davon können wir nicht rückgängig machen. Ja, die sind einfach gesetzt. Aber man kann einiges davon noch abflachen, damit sie nicht so ins absolute Extrem ausschlagen und wir gar nichts mehr machen können. Noch ginge es. Aber es interessiert einfach keinen. Weder Politik, noch Medien, noch Gesellschaft.
Und jetzt müssen
also
wir
uns
mal
zum Glück hier alle, wir lauschen sehr aufmerksam,
ich hoffe,
und uns interessiert und wir werden das auch weiter verbreiten.
Jetzt haben wir ganz am Anfang gesagt, es könnte passieren, dass ein Super El Niño kommt. Das haben wir ganz am Anfang gesagt.
Toll. Ey,
und
super!
Und haben darüber
so
geredet.
Feiern können
aber,
wir jetzt.
Aber haben es jetzt ganz lange über die ganzen anderen Themen geredet, weil ich das auch super spannend fand. Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Wir haben praktisch den längsten Cliffhanger in der Geschichte unseres
Podcasts
gemacht.
Sehr
weil
gut.
Ich habe am Anfang ein Riesenthema aufgemacht und jetzt irgendwie nach was? 35 Minuten oder sowas, glaube ich, kommen wir zu diesem Thema. Also
genau,
Leute,
und
da kann man sich nicht beschweren, oder? Also
und,
wirklich so ein langer Cliffhanger, das muss auch mal sein.
Krimi. Was ich total verrückt fand. Ich habe das jetzt bei dir gesehen. Ich folge dir. Ich habe das gesehen. Ich habe das im Fernsehen gesehen und habe gedacht, oh, das ist nicht gut. Und ich konnte mich noch an den letzten El Niño erinnern. Da gab es auch schon extrem krasse Wetterereignisse, die aber teilweise in unseren Medien ja gar nicht mehr so richtig stattfinden. Es gibt auch ein ganz anderes Bewusstsein in anderen Ländern zu dem ganzen Thema Klimawandel und müssen wir raus aus Fossilen. Also Pakistan ist 2022 das halbe Land abgesoffen. Da waren Millionen auf der Flucht. Das haben wir hier in Europa überhaupt nicht mitbekommen, weil hier war Ukraine-Krieg. Ja? Hier war in den Nachrichten nur der Krieg, aber 3/4 des Landes in Pakistan gefühlt stand unter Wasser. Das war katastrophal. Da ist die Bevölkerung hoch sensibilisiert für das ganze Thema und die pakistanische Regierung muss das machen, weil die Leute gar nicht anders ticken. Die haben jetzt massiv Solar ausgebaut. In Indien geht es jetzt gleich so weiter. Die sind auch viel mehr sensibilisiert. Da wird es nicht diskutiert, ob es einen Klimawandel gibt. In China übrigens gleiches Spiel. Die Wissenschaft steht da über allem und in Pakistan, in anderen Ländern auch. Jetzt hast du aber diesen Super El Niño angesprochen und da wurde ich hellhörig, weil der für die globale Wetterverhältnisse, Wetterphänomene eine Riesenrolle spielen kann. Was passiert eigentlich bei diesem Super El Niño? Das hast du in diesem Video ganz toll erklärt. Vielleicht packen wir den Link.
Vielleicht verlinkt ihr das einfach, weil das ist komplex.
Genau,
verlinkt
das und du erklärst einfach nochmal, was passiert, was ist dieser El Niño? Weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe das jetzt hier erwähnt, ja, bei meiner Frau. Und sie sagte, was ist das denn? Hat sie noch nie gehört. So, da habe ich so gedacht, hä, warte mal, wie noch nie gehört. Und das war bei dem anderen Kumpel auch so, wie El Niño, was soll das denn heißen? Irgendwie kleines Kind oder was? Und ich so, wie, ihr habt das Phänomen von damals gar nicht auf dem Schirm und jetzt kommt es vielleicht noch viel dicker. Also da sind die Leute auch teilweise, haben die das alle wieder vergessen oder sie haben es damals schon nicht mitbekommen. Was passiert da eigentlich bei so einem El Niño? Weil die mit den Leuten, die können mit dem Begriff oft nichts anfangen.
Also ich versuch's mal so einfach wie möglich zu sagen. Ihr verlinkt das Video und dann kann man das genau nachgucken. Weil wir haben uns auch lange überlegt, wie stellen wir das überhaupt dar, weil das wirklich komplex ist. Und also im Prinzip ist es eine Umkehrung dessen, was eigentlich zwischen Südamerika und dem Pazifik und Australien etwa die Gegend. Ja, jetzt mal ganz einfach. Da sind feste Verhältnisse, die kehren sich um. Das bedeutet, durch diese Umkehrung kehrt sich auch das Wetter um. Also dort, wo es jetzt gerade irgendwie immer schon sonnig ist und trocken und so weiter, ist es plötzlich total nass, Stürme, total krasse Regenfluten und in der anderen Richtung diejenigen, die tropische Verhältnisse haben, eigentlich darauf angewiesen sind, dass es immer viel regnet und so weiter, bekommen eine krasse Trockenheit. So, das ist ein Riesenproblem. Also überlegt mal, wir hätten das inverse Wetter, was wir jetzt haben. Also im Prinzip das Wetter, was gegenteilig wäre.
Ganz kurz, das habe ich jetzt nicht verstanden. In deinem Video, da hast du gesagt, also es gibt Meeresoberfläche, die wird extrem warm, normalerweise vor Südamerika. Ja. Und die Winde, diese Passatwinde, schieben dieses warme Wasser rüber nach Australien. Das heißt, da regnet das normalerweise ab. In Australien gibt es mehr Wasser, so alles gut. Und in Südamerika ist es relativ angenehmes Klima, weil das warme Wasser wird darüber geschoben. Und bei El Niño hast du erklärt, diese Passatwinde, die flachen plötzlich
schwächen sich ab.
Winde. Genau, die schwächen sich ab, dass das Wasser nicht mehr darüber, dieses warme Wasser nicht mehr darüber geschoben wird und es schwappt so ein Stück weit wieder zurück und heizt sich immer mehr auf und die Fläche, die dort erwärmt wird, wird immer größer. Das heißt, das ganze Verdunsten des warmen Wassers findet nicht mehr vor Australien dann statt, sondern vor Südamerika, was in Australien zu einer extremen Dürre führen kann und in Südamerika zu unfassbar starken Unwettern führen kann. Und diese Konzentration dieser riesigen warmen Wasserflächen, die sich im Grunde nicht mehr bewegen und auch nicht mehr abgekühlt werden etc., dass das sozusagen globale Auswirkungen hat. So habe ich es ganz
das,
richtig
ja,
erklärt.
Ich jetzt, so und, genau wollte ich es ja. jetzt nicht erklären, weil, wie gesagt, ich dachte, ihr nehmt einfach das Video dazu. Aber im Prinzip ist diese warme Fläche, die sich dann ausbildet, die hat einen massiven Eintrag. Normalerweise ist da kaltes Wasser und jetzt ist da plötzlich warmes Wasser. Diese warme Oberfläche, die trägt zu einer Erhöhung der globalen Mitteltemperatur bei. Sprich, global wird es dann, im Prinzip wirkt sich das global aus, die Mitteltemperatur steigt und das überschreitet dann Grenzen wieder, die quasi für, wie soll ich so einfach wie möglich sagen, also im Prinzip wieder für ins Gefüge reinhämmern, ja, also wieder schädigen, ja, ohne jetzt noch weitere Beispiele zu nehmen. Das sind die Jahre mit El Niño, die, oder in der Folge, das muss ja eine Weile auch wirken, wenn das gewirkt hat, sind das die Jahre mit der höchsten globalen Mitteltemperatur. Das bedeutet also, zu dem Temperaturanstieg, für den wir ja sowieso schon verantwortlich sind, kommt ein El Niño-Ereignis, was quasi nochmal einen Input da drauf gibt. Es ist ja immer so, wir haben ja ein natürliches Schwanken im Klima, ne? Also jetzt in der Gegenwart. Und dann gibt es im Prinzip verschiedene Auswirkungen, die diese Schwankungen verstärken oder halt dämpfen. Und wir haben gleichzeitig noch das Niveau, was höher ist, was wir verursachen. Also die Wellen werden halt immer stärker, immer höher, je heftiger der Einschlag ist. Und El Niño ist per se schon ein heftiger Einschlag. Und jetzt sind die Berechnungen mittlerweile dermaßen, dass es vielleicht sogar zu einem El Niño kommen könnte, der so viel Wärme einträgt, wie es ihn noch nie gegeben hat, seitdem El Niño überhaupt beobachtet wird. Und das ist wirklich massiv. Deswegen sind jetzt irgendwie die Wissenschaftler ziemlich alert. Ja, da gibt es durchaus in der Wissenschaftscommunity eine große, sage ich mal, Beunruhigung darüber, was sie da beobachten, was die Modelle rausschmeißen. Die Oberflächentemperatur der Ozeane ist ja jetzt schon wieder sehr, sehr weit oben. Und jetzt kommt dieses Teil noch und ist auch noch ein super El Niño, also mit einem Eintrag, der noch höher ist. Das ist ungut. Und wahrscheinlich werden diese Wetterextreme, die du eben beschrieben hast, diese Stürme, diese Gewitter, die sich dann dadurch bilden und die Tiefs und all diese Zusammenhänge mit die dann tatsächlich Wetter sind. Das Klimaphänomen El Niño wirkt auf das Wetter und verschärft es. Und die werden wahrscheinlich noch viel heftiger ausfallen. Davon muss man leider ausgehen. Und das hat einen Impact nicht nur vor Ort auf die Menschen, dass tatsächlich Menschen dann darunter leiden, teilweise sterben oder nicht genug zu essen haben oder ihre Ernte weggeschwemmt wird, sondern das hat eine Auswirkung auf die Weltwirtschaft, weil natürlich in großen Regionen plötzlich Dinge fehlen, die von irgendwoher, ich sag's mal, bestellt, geliefert werden müssen, weil es dort fehlt, seien es Rohstoffe oder fertige Produkte. So, das hat also, ein El Niño hat also einen Impact auf die Weltwirtschaft. Und wenn wir uns jetzt gerade angucken, wir hatten über die Straße von Hormuz gesprochen, wenn dort dieser Konflikt sich weiter fortsetzt und wir noch einen Super El Niño draufkriegen, bekommen wir also noch einen weiteren Impact auf die Wirtschaft. Und man sieht hier, wir sind nicht losgelöst. Wir sind einfach nicht losgelöst, weder vom Klima noch von Wetter, noch von den Handlungen, die woanders stattfinden. Wir sind alle zusammen auf diesem Planeten und müssen das alle zusammen ausbaden. Na, also das ist ein, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein wunderbares Beispiel. Das ist natürlich nicht wunderbar, aber wir sehen hier die Telekonnektivität, also über weite Strecken, wie Dinge zusammenhängen und sich sogar auf unsere Kultur und auf unsere Wirtschaft auswirken. Ich bin gespannt, in Anführungszeichen, wie sich das auswirkt. Das ist jedenfalls nicht positiv.
Also du hast das gerade gesagt und Wirtschaft ist ja genau meins. Das können sich, glaube ich, viele Leute immer nicht so richtig vorstellen, wie das Wetter jetzt mit der Wirtschaft zusammenhängt. Aber ich möchte euch jetzt mal so ein paar Beispiele nennen, die wir vorher so uns mal überlegt haben. Also es gibt in Ungarn und Bulgarien gibt es Fahrverbote für LKWs, wenn die Temperaturen über 34 Grad Celsius liegen. Das war im letzten Jahr, glaube ich, 8 oder 9 Tage. Irre, ja, also das, weil die Straßen dann, die Autobahnen kaputt gehen, wenn diese schweren LKWs darüber fahren. Das heißt, diese ganze Just-in-Time-Geschichten haben nicht mehr funktioniert. Also dieses Ganze, wir packen die LKWs rauf und fahren, das wird dann hier auch kommen. Irgendwann werden wir das merken bei so hohen Temperaturen. Auch die Flüsse führen zu wenig Wasser, sodass die ganzen Schiffe darauf nicht mehr voll beladen oder gar nicht mehr fahren können. Das sind unfassbare Mengen, die über die Flüsse transportiert werden. Das kann man sich auch immer gar nicht so richtig vorstellen. Also nicht nur Kohle und ein bisschen Öl und so, sondern auch wahnsinnig viele andere Dinge werden darüber transportiert. Wenn diese Flüsse nicht mehr funktionieren, weil sie zu wenig Wasser führen, hat das massive Schäden für Firmen wie BASF, für alle möglichen anderen Industriebetriebe, die auf diesen Rohstofftransport, hast du gerade gesagt, komplett angewiesen sind. Ja, die haben dann ein Lager für vielleicht einen halben Tag oder anderthalb Tage voll, da geht das irgendwie noch, manchmal auch eine Woche, aber wenn dann mehr als 3, 4, 5 Tage, dann kriegen die alle riesige Probleme und das hat wirtschaftliche Schäden, was du jetzt gerade auch gesagt hast, die ein enormes Ausmaß haben. Also es gibt Studien darüber, dass bis zu 20-30% des Weltbruttoinlandsprodukts verloren gehen, wenn es so weiterläuft wie jetzt gerade. Also das heißt, eigentlich müssten alle Industriebetriebe, alle Unternehmen, vor allen Dingen die Großen, sagen, ey Leute, wir müssen hier wahnsinnig viel machen, also Amazon und Co., alle Transporte auf elektrisch umstellen etc. pp., weil wir sonst unseren Wohlstand verlieren, unsere Arbeitsplätze, unsere Jobs, unsere Nachfrage für unsere ganzen Produkte, die wir irgendwo auch verkaufen wollen. Das heißt, eigentlich ist es ein verrückt, dass wir nicht schon viel weiter gedacht haben, nur weil du es ganz am Anfang gesagt hast, aufgrund fehlender Informationen oder Falschinformationen, die uns in einem so trügerischen Licht haben. Du hast das lineare Prinzip und das exponentielle Prinzip ganz am Anfang genannt von diesem Podcast, weil das wird ganz oft gemacht, dass man einfach nur linear die Sachen weiterführt und dann sagt, naja, dann wird es ja nicht so schlimm. Das machen die Fossilen ja auch. Und es ist aber exponentiell, das heißt, es wird schneller, heißer, schneller, gefährlicher, schneller Schäden entstehen und diese Dinge haben das dann vielleicht die Leute insgesamt überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm, weil wenn ich dir so zuhöre, dann müsste ich doch sagen, 80% der Deutschen müssten auf die Straße gehen und sagen, Leute, macht bitte mehr, weil ansonsten haben wir hier irgendwann richtig dicke Probleme und das erleben wir jetzt schon noch, weil die noch ein bisschen jünger sind, aber unsere Kinder sowieso, also jemand hier mit Kindern wie Robin, die sind 5, 6 Jahre alt, die Kinder, die werden das alle volle Möhre abkriegen.
Ja, das ist genau der Fall. Und diese Leute, die wissentlich dagegen arbeiten, die verkaufen ihre Großmutter, ihre Kinder, die Enkel und alle Generationen der Zukunft. Auf jeden Fall, weil diese alles, was wir jetzt verändern, das bleibt ja für tausende Jahre. Das ist ja nicht etwas, was sich einfach wieder umkehrt von alleine. Das ist einfach, wenn das ganze Eis, also ich finde es am besten zu verstehen, wenn man sich die Gletscher anguckt, wenn das Eis dort geschmolzen ist, wenn ein Gletscher weg ist, ist er weg, der kommt auch nicht wieder. Ja? Und erst recht nicht in einer Welt, die immer wärmer wird, kann sich das Eis nicht wieder neu bilden. Ja? Und das ist ja nun mal der Pfad, auf dem wir sind. Das ist für mich so, dass das, was ich, also ich habe auf der Zugspitze am Schneeferner gestanden im Oktober und ja, man hat da gesehen, wie das Wasser da so runterrauschte und es war viel zu warm, ne? Und ich sah einfach, wie der Gletscher unter mir wegschmolz. Und das, dieses Eis, was da ist, klar kann sich das Stück weit wieder ein bisschen bilden, vielleicht im Winter, aber die Tendenz ist eher, dass die Gletscher in den Alpen zum Beispiel verschwinden werden. Bis 2050 wird mehr als die Hälfte der Gletscher verschwunden sein. Das ist in 24 Jahren. Und das ist alles nicht weit weg. Und welche Probleme dann alle entstehen, wow, also mir fehlt manchmal wirklich die Fantasie, obwohl ich Meteorologe bin und mich damit permanent beschäftige, wie wird die Zukunft aussehen? Weil wir sehen ja auch, wie irrational die Reaktionen auf diese Veränderungen sind. Wie du sagst, wir müssen ja eigentlich jetzt einfordern, dass alles getan wird, damit wir resilienter werden, damit wir eine adäquate, realistische Risikoabschätzung für die Zukunft haben. Ja, die findest du nirgendwo. Ich meine, auch wenn sogar das US-Militär sagt, dass es eine Riesengefahr oder eines der größten Gefahren ist, die globale Erhitzung. Also auf die Sicherheit bezogen. Na, da könnte man übrigens auch noch lange drüber reden. Sicherheit, der beste Kampfjet fliegt nicht ohne Kerosin. Und von wem kriegen wir eigentlich diese ganzen Energieträger, diese fossilen Energieträger, die eine Verteidigung quasi ermöglichen würden? Das ist zwar jetzt so ein bisschen ab von dem zentralen Thema, aber wir sehen einfach, egal was wir mit fossilen Energieträgern machen, es ist eine Gefahr, egal in welche Richtung wir damit gehen.
Und mir ist es, also das muss man jetzt erstmal, glaube ich, auch ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, wir haben auch schon ganz schön viel jetzt angesprochen und ich glaube auch, die Zeit schreit so langsam, dass wir zu einem Ende kommen. Ich würde da gerne nochmal hinzufügen, dass, was eigentlich gut zu dem passt, was eh schon gesagt wurde auch, dass ich es oft so schade finde, dass es dann über die Rettung des Planeten geht und ich glaube, das schreckt viele ab, die dann sagen, ja gut, mein Planet. Es
geht um die Rettung von uns. Ne?
Ja. Genau,
aber das haben wir, glaube ich, jetzt ziemlich gut klar gemacht, ne? Dass
es
um uns geht. Ne?
Ja, und das wäre, glaube ich, mir auch wichtig, weil jetzt haben wir natürlich viel geredet, aber ich glaube, wenn man was weitergeben kann an die Menschen auch, ne, um einen herum, dann ist es, dass es wirklich nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwie den Planeten retten. Natürlich wäre das, also vielleicht eher die Arten oder sowas, das wäre vielleicht eine andere Geschichte, aber primär, und ich glaube, dann dadurch wird es auch klarer für jeden eigentlich, geht es darum, dass wir wirklich das Überleben der Menschheit irgendwie versuchen sicherzustellen und das, was du gesagt hast, ne, da verkaufen viele irgendwie ihre Großmutter, ihre Enkel, ihre Kinder und also ich glaube, wenn man so einfach ein bisschen besser mal in den Kopf einprägt, ja, lasst uns die Menschheit versuchen zu retten und nicht den Planeten, dann kommt es vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen näher emotional und vielleicht haben wir dann die Chance, dass doch ein paar mehr Leute aufwachen und sagen, hey komm, ich versuche meinen Anteil dazu zu bringen und wenn es nur ist, keinen Unsinn zu erzählen oder, und das ist mir auch ganz wichtig, wenn Leute um einen herum mit krassen Fehlinformationen umherwerfen, lass das bitte nicht so stehen. Ja, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir aufklären. Das heißt nicht, dass wir Menschen diffamieren, niemals, sondern einfach mit Fakten aufklären, Gegenrede, Aufklärung. Und wenn man es selber nicht schafft, dann bitte mit Informationen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier diesen Podcast, den kann man gerne überall teilen. Wir machen da auch noch kleine Ausschnitte daraus. Alle, die dann sagen, oh Gott, aber eine Stunde mir das Zeug da reinzupfeifen oder meinem Kollegen, das kann ich dem nicht antun. Ja gut, dann machen wir noch kleine Shorts und Clips und die kleine Content-Snacks, die man zwischendurch auch mal an der Bushaltestelle oder auf der Toilette nochmal konsumieren kann. Ja, so ist es ja heutzutage. Und dann kann man auch mal kurz in 30, 40 Sekunden Clips vielleicht nochmal so eine Info mitbekommen. Deswegen teilt das gerne weiter, abonniert den Kanal, hört den Wissenschaftlern zu, wie Özden. Ich hoffe, ihr wart sehr aufmerksam jetzt. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gleich mal tief durchatmen und ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Kaffee brauche oder eher ein Beruhigungsmittel. Das überlege ich mir jetzt gerade noch. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, Özden, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Arbeit und für dass du auch, sage ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal so, in die Wettersituation einmal nochmal die wichtigen Klimaaufklärungen reinmogelst. Ja, so habe ich das immer so ein bisschen als positiv empfunden, dass du da ein bisschen vielleicht auch über deine typische Rolle hinausgehst, um einfach da. Weil ich spüre, du hast da so einen Drang, dass du da deiner Verantwortung gerecht wirst und dann versuchst, die Leute ein bisschen mitzunehmen. Das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Also du bist für mich und glaube ich auch für viele Menschen da draußen auch eine große Inspiration. Ja, das kann man ja auch einfach mal sagen, dass man versucht wirklich, das ist nicht immer einfach, ja, und Özden macht sich damit nicht leicht, ja, das muss man mal sagen. Also er verdient damit keine Millionen und er macht sich damit nicht ganz viele Freunde. Also das ist wirklich großartig und da müssen wir uns gegenseitig motivieren und unterstützen, dass hier gibt es keinen Maulkorb. Wir lassen uns auch nicht hier verbieten, die Fakten und die Wahrheit zu sagen, auch wenn manche versuchen mit lautem Geschrei und Getöse und mit Hass und Aggressivität solche Menschen, solche Stimmen zu unterdrücken. Das lassen wir nicht zu. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, Özden, dass du hier deine ganzen Gedanken ausbreiten konntest. Du bist natürlich herzlich eingeladen, wieder zu uns zu kommen. Es war mir wirklich eine große Freude, eine große Ehre, dich hier zu haben. Vielen Dank, Felix, vielen Dank, Özden. Und ich sag mal, leider ist die Folge heute vorbei, aber das Verbrennen hoffentlich auch bald. Bis
herzlichen
bald.
Herzlichen Dank. Tschüss. Super. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.